HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er erklärt uns die Welt und zwar so, dass man es auch versteht. Ranga Yogeshwar. Der Physiker und Wissenschaftsjournalist beschreibt in seinem neuen Buch Nächste Ausfahrt Zukunft, wie der technische Fortschritt unser Leben umkrempelt. Und er möchte eine breite Debatte darüber anstoßen, wie wir den Wandel sinnvoll steuern können. Ich habe Ranga Yogeshwar auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und das Interview mit ihm auf der ARD-Bühne geführt. Herr Yogeshwar, bevor wir uns um die Zukunft kümmern, denn darum geht es ja in Ihrem neuen Buch, möchte ich erstmal einen Blick zurückwerfen, denn Sie haben zu Beginn der Buchmesse den französischen Präsidenten Emmanuel Macron getroffen und Sie waren sogar persönlich mit ihm beim Abendessen verabredet.
Also Macron selber hat, und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigste, eine Rede gehalten bei der Eröffnung der Buchmesse. Und was ich interessant finde, ist, er hat mit einer souveränen Leidenschaft, er ist ein großartiger Redner, wirklich sich engagiert für Kultur. Er hat noch einmal klargemacht, wie wichtig Kultur ist, auch in einem Europa, was sonst droht, auseinanderzufallen, wie wichtig Kultur ist als bindendes Element. Und wenn man Europa betrachtet mit all der Heterogenität und Vielfalt, würde man normalerweise sagen, ja, in der Vergangenheit gab es immer Kriege, da wo so viel Unterschiedliches aufeinander trifft. Aber gerade die Kultur hilft, das zu verhindern. Und ich glaube, das war einer der wichtigsten Botschaften, die er uns allen gibt. Ich hoffe nur, dass er in seinem politischen Engagement auch andere Nationen ansteckt, dafür zu sorgen, dass Kultur auch gepflegt werden muss, dass sie Gelder braucht, dass sie Schutz braucht. Bücher sind keine Schuhcreme. Also insofern hoffe ich, dass auf die Worte auch Taten folgen.
Macron gilt ja als moderner, zukunftsorientierter Politiker. Haben Sie mit ihm auch über die Themen gesprochen, die Sie bewegen, nämlich wie gestalten wir unsere Zukunft?
Nein, habe ich nicht, aber er spricht ein bisschen darüber. Ich weiß auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin, wie man ihn einschätzt. Man muss immer genau gucken. Das Bild, was wir hier in Deutschland von Macron haben, ist natürlich ein schönes. Es ist ein junger, dynamischer Politiker, der nicht sozusagen aus dem Establishment des Vergilbten kommt. Auf der anderen Seite ist es so, man muss gucken, was passiert in Frankreich. Er muss viel umbauen. Und wenn man sich die französischen Stimmen anschaut, sind sie sehr viel kritischer. Also insofern sage ich, wir schauen genau hin. Aber auf jeden Fall, er bringt Bewegung in dieses Haus Europa.
Herr Yogeshwar, wir kennen Sie als Wissenschaftler und Journalist, der uns die Welt verständlich und unterhaltsam erklärt. Können Sie eigentlich noch über Neues staunen?
Ständig. Ich staune ständig über Neues. Und ich glaube, das ist doch das Schöne, was wir eigentlich heute erleben, dass wir ständig mit Neuem konfrontiert werden. Neu ist ein relativer Begriff. Manchmal ist etwas neu, nur weil man es selber entdeckt, weil man selber zum ersten Mal das eine oder andere sieht. Das merkt man, wenn man Kinder hat. Das erste Mal, wo das Kind entdeckt, dass eine Haut sich bildet auf der heißen Milch. Oder das erste Mal, wo man merkt, dass die Tautropfen beim Gras immer nach oben wandern. Es gibt also viel zu entdecken, was vielleicht schon da ist, aber dann in unserer technologiegetriebenen Zeit gibt es auch wirklich viel Neues, was wir alle gemeinsam entdecken können.
Also das Staunen, die Neugierde, das ist so Ihre Motivationsquelle auch. Ich habe jedenfalls sehr oft gestaunt, als ich Ihr neues Buch gelesen habe, Nächste Ausfahrt Zukunft. Sie sind in vielen Forschungslabors weltweit unterwegs und bekommen dort wie kaum ein anderer Einblicke, wie dort an unserer Zukunft sozusagen gebastelt wird. Lassen Sie uns mal ein bisschen dran teilhaben. Ploppt Ihnen da sofort ein Bild jetzt auf, ein Beispiel, das Sie uns geben könnten?
Ja, es gibt viele Beispiele. Das war übrigens auch das Motiv, dieses Buch zu schreiben. Das Motiv bei mir war, dass ich berufsbedingt auch durch die vielen, vielen Konfrontationen, Besuche, direkten Einblicke, einfach merkte, hier werden neue Weichen gestellt. Die sind heute noch nicht sozusagen publik, aber die sind dabei gestellt zu werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, was ich auch in dem Buch beschreibe, und es ist die Zukunft des Buchs selber. Nämlich die Tatsache, dass wir natürlich Bücher haben und die lieben wir alle aus Papier, ja, wo manchmal der Urlaubssand dazwischen ist. Aber in Zukunft merken wir, es gibt immer mehr Menschen, die zum Beispiel Reader nutzen, also elektronische Bücher. Bei diesen Tablets und so weiter gibt es eine kleine Kamera und ich war in einem
Ist ja super praktisch.
Ich war in einem Forschungszentrum in Schweden, wo man diese Kamera nutzt, um die Augenbewegung direkt mitzunehmen. Das hat den in Anführungszeichen Vorteil, dass wenn der Leser unten angekommen ist, das Buch weiterblättert. Da könnte man sagen, okay, das ist praktisch. Aber dann merkt man, was kommt noch? Nämlich historisch das erste Mal, dass das Buch den Leser verrät. Wir laden ein Buch runter und bei diesem Buch ist plötzlich klar, was lesen wir? Wie lesen wir? In diesem Forschungszentrum war es so, dass man dann auch bei dieser Kamera sogar die Pupillenweitung mit erfassen kann. Die Pupille weitet sich immer dann, wenn man irgendeine Emotion hat. Das heißt, es gibt plötzlich ein Maß für Emotionen. Und jetzt kombinieren sie. Und das ist genau das, was ich tue, indem ich sage, erstens mal, wenn man ein Buch lesen kann und weiß, was der Leser liest, was passiert wohl, wenn die Leser bei Kapitel 3 aussteigen? Was wird dann mit vielen Verlagen passieren? Die werden sagen, wir bauen dieses Kapitel 3 um, so dass es funktioniert. Was passiert, wenn ich ein Buch aus dem Internet runterlade, das Internet kennt mich, dann wird dieses Buch plötzlich personalisiert. Das heißt, Sie lesen ein Buch, was unendlich spannend ist. Spannend warum? Weil man natürlich auch über die Emotionen genau erfassen kann, ist das spannend oder nicht. Und in dieser Geschichte gehe ich weiter, indem ich zeige, Sie lesen dieses Buch, die Geschichte ist faszinierend, sie ist personalisiert. Sie entdecken plötzlich, Sie haben dienstags Geburtstag und Ihr Buch sagt herzlichen Glückwunsch. Ja? In Kapitel 23 lesen Sie und plötzlich klingelt Ihr Telefon. Ihr Buch ruft Sie an. Und eine Krankenversicherung ruft an und sagt, wir haben bei Ihren Daten festgestellt, dass es Hinweise gibt, Sie sollten zu einem Neurologen gehen. Sie gehen zu dem Neurologen und der Neurologe sagt, Sie sind gerade dabei, den Beginn von Parkinson zu haben. Es ist gut, dass Sie hier sind. Und Sie erfahren von diesem Neurologen, dass das Buch nicht von einem Autor geschrieben wurde, sondern von einem Pharmakonzern, der Ihnen im Grunde genommen eine Art Diagnosetool gibt, das Buch als Diagnoseinstrument für die Medizin. Das ist mal so ein Weg durch.
Das ist ja gruselig, würde ich mal sagen. Ist das schon in Arbeit?
Das ist genau das. Ich sehe die ganzen Mosaiksteine. Ich sehe das, was passiert. Ich sehe Module, die da sind. Und was ich tue, ist, ich sehe diese kleinen Steine und setze sie zu einem Bild zusammen und sage, liebe Leute, wir müssen darüber reden.
Also im Endeffekt, das Buch liest uns, nicht wir lesen das Buch. So ähnlich ist es ja auch beim Smartphone. Das liest uns doch auch ständig aus.
Es ist so beim Smartphone. Das Smartphone ist voller Sensoren, die im Grunde genommen auch das eine oder andere erfassen. Und immer wieder geht es darum, das glaube ich, braucht sehr viel Vermittlung, um Menschen klarzumachen, es gibt hier neue Möglichkeiten. Ich will die nicht verteufeln. Also fragen Sie mal die Person, die möglicherweise an einer Krankheit leidet und im Frühstadium möglicherweise diagnostiziert wird. Dann sagen wir alle, zum Glück hat man das früh erfahren. Aber auch beim Smartphone ist es so, es verändert uns. Es verändert die Art und Weise, wie wir gucken. Ich meine, ich finde es hier sehr sympathisch, weil Sie mir zuhören. Es gibt andere Veranstaltungen, das haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt. 10 Jahre haben wir das Smartphone und alle Leute sitzen da, währenddem ein Konzert läuft und machen so. Ja? Das bedeutet, die Rezeptionskultur ändert sich. Und das Smartphone selber ist auch Ausdruck von künstlicher Intelligenz. Das ist uns nicht bewusst. Ich führe immer ein Beispiel vor, aber ich möchte einfach mal, wenn ich darf.
Ja, ja, Sie dürfen, falls Sie nicht gerade zeitgleich angerufen werden.
Nein, das ist auch schon mal passiert. Dann habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, ich kann jetzt nicht. Ja.
Bin gerade auf Buchmesse.
Also das Erste, was, ich versuche es mal ganz, weil das ist ein alltägliches Ding, das kann also jeder hier auch im Publikum gleich probieren. Ich kann mit dem Smartphone reden. Ich kann Ihnen zum Beispiel die Frage stellen, ich beziehe es jetzt auf mich, Sie können auch andere Beispiele nehmen. Wie alt ist Ranga Yogeshwar?
Ranga Yogeshwar ist 58 Jahre alt.
Okay, das Smartphone antwortet. Passen Sie auf. Wo wurde er geboren?
Er wurde in Luxemburg geboren.
Uns fällt nichts auf.
Doch, mir schon.
Was war meine zweite Frage? Wo wurde er geboren, okay? Merken wir etwas?
Sie haben Ihren Namen nicht genannt und
genau. Das
Smartphone wusste trotzdem, wer gemeint ist.
Genau, und das ist so ein Beispiel und ich kenne die Wissenschaft, ich habe die besucht, Google in Zürich, wo man merkt, da fängt eine Entwicklung an. Es gibt andere Beispiele, ich könnte jetzt hier noch einen Test mit Ihnen machen, weil wir oft denken, künstliche Intelligenz, das ist abstrakt, das ist weit weg. Und ich versuche eben in dem Buch zwei Sachen, nämlich das eine ist allgemeinverständlich, weil wir sind alle Laien bei dem Neuen, es so zu erläutern, dass man mal versteht, das passiert.
Diese Entwicklung, dieser technische Wandel, gerade die Digitalisierung, macht ja vielen Menschen Angst. Also es gibt ja auch durchaus Vorteile im digitalen Wandel und Fortschritt, aber trotzdem, viele haben Angst.
Wir haben Angst in der Regel immer, wenn Veränderungen anstehen und das ist völlig normal. Wenn Sie in der Geschichte zurückblicken, vor 100 Jahren gab es in der Wiener Zeitung eine Titelseite, da sieht man das Auto und das Auto wird von einem Skelett gefahren, vom Tod. Das heißt, es gab immer wieder Phasen in der Geschichte, wo Menschen sagen, da kommt was Neues, das verstehe ich nicht und ich gehe mit Skepsis oder vielleicht sogar mit Angst dran. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir uns inzwischen, glaube ich, in eine Welt hineinbewegen, wo wir uns sehr genau fragen müssen, was ist dieser Fortschritt, wohin geht er, wer profitiert davon? Wir haben Entwicklungen, die zum Teil gut sind für eine Minderheit, aber nicht unbedingt für die Mehrheit. Und ich glaube, ein Teil der Angst rührt von Menschen, die selber nicht genau wissen, obwohl es ihnen heute gut geht, wo und wie ihr Platz in der Zukunft aussieht. Und ich glaube, das ist eine Debatte, die wir zusammenführen, denn wir reden zwar von digitaler Revolution und haben immer noch nicht begriffen, es ist wirklich eine Revolution. Es wird wirklich sich viel mehr ändern, als der eine oder andere sich das vorstellt. Und ich glaube, entscheidend dabei ist, wir brauchen eine Debatte. Vor 600 Jahren gab es hier in Frankfurt auch eine Revolution. Herr Macron hat sich das angeguckt, die Druckerpresse von Gutenberg. Das war auch, wenn man so will, eine Revolution der Technik, die in der Folge zu vielen Konsequenzen führte. Heute sind wir froh, dass es die gibt, sonst gäbe es die Buchmesse nicht.
Ranga Yogeshwar, Physiker, Wissenschaftsjournalist und Moderator, zu Gast heute bei HR Info das Interview. Und wir sind auf der ARD-Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe hier unsere Interviewbox. Die bringen wir jedem unserer Gäste mit.
Okay.
Da ist immer etwas drin. Da für den jeweiligen Gesprächspartner und Sie dürfen mal öffnen.
Da sind Autos drin, oh ja.
Ja, Oldtimer-Mobile, wollen Sie mal rausholen?
Na, Oldtimer, also was ich toll finde ist, ja, das ist Deutschland, der VW Käfer.
Ein alter Käfer.
Und weil Francfort,
oui.
Vive la France, gibt es auch noch eine Ente.
Eine schöne rote Ente, habe ich früher mal gefahren.
Ja, und es gibt
und
hier
noch,
ein... Was ist das? Mercedes? Das ist immer schwer, wissen Sie, ich muss dazu sagen.
Das ist ein Oldtimer, Baujahr 1955, ein Cabriolet.
Okay.
Vielleicht müssen wir jetzt schnell noch ein paar andere Automarken nennen, damit wir keine Schleichwerbung betreiben.
Ja, Opel, ich weiß auch,
BMW, Fiat, Porsche, so.
Sehen Sie, da haben Sie mir etwas im Voraus. Ich habe meine Kindheit in Indien verlebt. Es führt zu Unterschieden. Wissen Sie, wenn Sie drei deutsche Männer haben, die zusammenstehen, nach 5 Minuten reden die über Autos. Man redet immer über die Vielfalt im Land. Wenn Sie drei indische Männer haben, die reden nach 5 Minuten über Magen-Darm-Krankheiten. Also, gut.
Weswegen ich Ihnen diese Autos in die Box getan habe, es zeigt ja viel über uns Deutsche. Also wir Deutschen hängen an unseren klassischen Autos mit dem klassischen Verbrennungsmotor. Und gerade am Thema Auto lässt sich, glaube ich, ganz gut auch zeigen, wie schwierig das Neue ist, der technische Wandel. Sie schreiben in Ihrem Buch Nächste Ausfahrt Zukunft, ganze Branchen unterliegen der Selbsttäuschung, was die Zukunftstechnologien angeht. Unter anderem auch die Automobilindustrie, oder?
Ja.
Wie sehen Sie das?
Das ist meine große Sorge, dass wir im Grunde genommen die Ausfahrt in die Zukunft verpassen. Und bei der Autoindustrie ist es für mich einfach insofern wichtig, weil es ein sehr relevanter Zweig für dieses Land ist. Etwa 750.000 Menschen arbeiten direkt beschäftigt bei der Autoindustrie. Deutschland geht es im Moment gut. Stellen Sie sich einfach vor, die Autoindustrie schwächelt massiv. dann wird es anders aussehen. Und was wir uns nicht vorstellen können in Deutschland ist, dass die Art und Weise, die Beziehung zum Auto sich gravierend verändert. Es gibt heute schon absehbare Trends. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Meine Kinder wollen keine Autos mehr. Da geht der Trend weg vom Besitzen zum Nutzen.
Carsharing ist angesagt.
Carsharing und so weiter. Es ist vielleicht auch manchmal so, dass wir uns klar machen müssen, dass die Beziehung, das beschreibe ich auch im Buch, zum Auto ein bisschen irrational ist. Also stellen Sie sich einen Moment lang vor, ein Marsmensch käme nach Frankfurt. Der würde sich Frankfurt angucken und dann würde zuerst einmal sagen, das ist seltsam, Homo sapiens baut Häuser für Autos, Parkhäuser, aber es gibt arme Menschen, die schlafen auf der Straße. Was passiert da? Homo sapiens würde sich fragen, was ist das? Die kaufen so etwas, dafür müssen manche Menschen sehr viel arbeiten und dann steht das rum und blockiert eine Stadt. Mhm. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und uns einfach klar machen, Carsharing, ja, ein Carsharing-Auto ersetzt 20 andere Autos. Das heißt, wir haben auch eine Riesenchance.
Also die Diskussion heißt gar nicht, was passiert mit dem Diesel und was ist mit Elektroautos, sondern wir müssen eine ganz andere Debatte
führen. Es geht um Mobilität. Ich versuche Ihnen mal ein Zukunftsszenario auszumalen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Stadt wie Frankfurt und Sie nehmen mal alle parkenden Autos weg. Dann haben Sie zuerst einmal unglaublich viel Platz. Den können Sie begrünen. Sie können eine andere Lebensqualität reinsetzen. Jetzt sagen Sie, ja, ich brauche ein Auto. Und es ist heute kein Problem, per Smartphone zu sagen, ja, ich brauche ein Auto, dann rufe ich mir eins, wenn ich es brauche. Und dann kommt ein autonom fahrendes Auto, Sie steigen ein und werden irgendwo hingefahren, müssen sich nicht drum kümmern, wo parke ich das etc. Klingt zuerst einmal ein bisschen ja, futuristisch, aber in Ansätzen sieht man schon, was passiert. Autonome Fahrzeuge werden von allen großen IT-Konzernen massiv vorangetrieben. Und wenn man selber mal in so einem Auto saß und ich probiere alles aus, merkt man, da ist ein Potenzial für Änderung.
Glauben Sie, dass die deutschen Autobauer da die Zukunft ein bisschen verpennen?
Ja, das hat ganz viel damit zu tun, dass man immer das Gefühl hat, alles, was groß ist, kann nicht sterben. Ich führe ein Beispiel auf und das wird den einen oder anderen auch hier im Saal überraschen. Was war das größte Exportprodukt der USA im 19. Jahrhundert, also zwischen 1800 und 1900? Hat einer einen Vorschlag? Ich gucke einfach mal.
Sieht nicht so aus.
Doch, natürlich. Ihr Publikum hat Vorschläge. Also, ich hätte gedacht, Baumwolle, Tabak höre ich. Büffel, ja, wäre auch ein gutes Export. Nein, es war Eis, Natureis. Das haben wir alle vergessen. Natureis ausgeschnitten aus den kalten Seen in Boston, also im Nordosten der USA. Es gab eine Riesenindustrie, die bis nach Indien Eis, Natureis exportierte. Es gibt in Chennai ein großes Gebäude, was von Herrn Tudor gebaut wurde, in dem dieses Eis zwischengelagert wurde. Das war eine Riesenindustrie. Dann kam die Kältemaschine und die Industrie kollabierte. Und was ich einfach sage, ist, es gab immer wieder solche Phasen in der Geschichte, wo sich etwas massiv verändert hat. Und ich glaube, diese Sensibilität aus der Geschichte zu lernen und zu erkennen, wo gibt es heute ein Potenzial für Veränderung, hilft. Und ich glaube, wenn wir es dann schaffen, diese Ausfahrt gemeinsam zu nehmen, zu sagen, die Welt ändert sich, aber wir haben neue Chancen, wir haben neue Möglichkeiten, dann ist es gut. Aber diese Debatte brauchen wir.
Wen meinen Sie mit wir? Meinen Sie die Konsumenten, die Politik?
Es muss eine Gesamthaltung geben. Wissen Sie, für mich ist es so, wir haben einen Wahlkampf gerade erlebt hier in Deutschland mit großen Wahldebatten, mit Arenen. Und es wurde eigentlich über viel gesprochen, aber nicht wirklich über diese massiven Veränderungen. Und das sind die Veränderungen, die den Menschen, glaube ich, mehr Sorgen machen. Nämlich, habe ich noch meinen Job? Wird er so bleiben? Was passiert, wenn ich alt werde? Wer pflegt mich? Was wird der Einfluss der Technologie sein auf elementare Dinge wie Privatsphäre? Nehmen Sie die Buchbranche. Würden Sie die Hand ins Feuer legen, dass diese Berufsbranche in 10 Jahren vielleicht da ist oder nicht? Wir haben andere Zweige, da merkt man, da ändert sich was. Und ich glaube, wir brauchen eben diese Debatte. Wir brauchen auch eine Debatte, die sagt, was bleibt und was ändert sich? Was wollen wir, dass bleibt? Und ich glaube, da ist jeder aufgefordert. Die Kultur, die Politik, aber eben auch jeder von uns.
Herr Yogeshwar, ich möchte zum Schluss eine kleine Einschätzungsrunde mit Ihnen machen. Ich gebe Ihnen mal drei Zukunftsszenarios vor. Und Sie sagen mir, ist das Traum oder Wirklichkeit? Wirklich nur so ganz kurz.
Okay.
Stellen Sie sich vor, wir wären im Jahre 2050. Das ist gar nicht mehr so lange hin. 30 Jahre, etwas über 30 Jahre. So, Szenario 1. Im Jahr 2050 drucken wir funktionsfähige menschliche Organe auf dem 3D-Drucker aus. Traum oder Wirklichkeit?
Wir werden sie züchten, wir werden sie nicht drucken, aber es wird funktionsfähige Organe geben, ja.
Im Jahr 2050 ersetzt die Schulcloud den Lehrer. Im digitalen Klassenzimmer lernen Schüler und Schülerinnen selbstständig mit Hilfe von Online-Tutorials. Traum oder Wirklichkeit?
Halb-halb. Es wird so sein, dass aus meiner Einschätzung der Lehrer, der menschliche Kontakt nach wie vor bleibt, aber dass Begriffe wie Ausbildung oder zum Beispiel Abschluss entfallen, weil wir nichts mehr abschließen, weil wir ständig weiter lernen. Wir werden möglicherweise eine Art Lernkultur haben. Im besten Falle ist es toll, weil wir ständig lernen und nicht irgendwann aufhören zu lernen.
2050 sind wir in der Lage, die komplette Technik um uns herum nur mit unseren Gedanken zu steuern. Mindmapping bekommt da eine ganz neue, andere Bedeutung. Traum oder Wirklichkeit?
Ich glaube nicht daran. Und da hilft dann die eigene Erfahrung, weil ich einige, ich sag mal, einfache Systeme in Labors probiert habe. Und wenn Sie, das merken Sie auch beim Eye-Tracking, wenn Sie plötzlich das Gefühl haben, dass alles, was Sie tun, observiert wird, haben Sie das Gefühl, Ihnen dreht einer den Hals zu. Und das ist nicht ein Gefühl, was sich ändert, sondern diese Dauerobservierung macht mich unfrei. Und ich glaube ganz fest an die Freiheit des Individuums, an die kleinen Geheimnisse, die wir auch in Zukunft behalten wollen. Und insofern glaube ich, dass dieses mit Gedanken steuern vielleicht möglich ist, wenn es um das Fahren oder um bestimmte technische Kleinigkeiten geht. Da kann man vielleicht irgendwo hinblicken und dann fährt das Auto dahin. Aber ich glaube, ansonsten, die Gedanken müssen frei bleiben und ich würde mich viel dafür engagieren, dass das auch so bleibt.
Also Sie sind Optimist.
Ich bin Optimist und ich glaube, das ist auch etwas, was in dem Buch am Ende wirklich zum Ausdruck kommt, weil wir alle immer denken, boah, Veränderung, es wird schlechter. Wenn wir uns diese Welt einfach in den letzten 5 Jahrzehnten anschauen, dann merken wir, diese Welt ist wirklich besser geworden. Wir glauben es nicht. Die Zahl der Demokratien hat massiv zugenommen. Die Zahl der Autokratien hat abgenommen. Die Zahl der Kriege hat abgenommen. Die Kindersterblichkeit, nicht nur hier in Deutschland, aber auch in meinem Heimat oder meinem Vaterland Indien, hat dramatisch abgenommen. Die Lebenserwartung, ja, uns wurden Lebensjahre geschenkt. Und ich glaube, das ist alles eine Riesenchance. Das heißt, wenn wir uns das wirklich anschauen, dürfen wir uns manchmal nicht blenden lassen von dem, was medial da ist. Und man könnte denken, oh, Deutschland ist aber gefährlicher geworden. Nein, schauen Sie sich die Zahlen an. 1970 war es so, dass die Gewalt 3-mal so hoch war, in Deutschland getötet zu werden etc. als heute.
Ranga Yogeshwar, war super spannend. Herzlichen Dank.
Na klar, danke auch.
Das war HR Info, das Interview, diesmal auf der ARD-Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Alle Infos zur Sendung und den Podcast finden Sie wie immer auf hrinforadio.de. Mein Name ist Mariella Milkova.